Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Leserin, lieber Leser, ich darf Sie herzlich willkommen heißen, zum einen mit satter Verspätung im neuen Jahr und zum anderen in der Februar-Episode von unserem Podcast Datum Kosmos. Wir werden heute sprechen über Journalismus und über Journalistenausbildung, zum einen sehr generell und zum anderen konkret bei uns beim Datum. Wir werden sprechen über die neue schwarz-grüne Regierung und über Melilla, über die spanische Exklave in Marokko. Ich darf Sie darauf vorbereiten, dass Sie in den kommenden 30, 40, 50 Minuten womöglich Türen auf- oder zugehen hören, dass Sie unseren Redaktionshund Igi womöglich bellen oder knurren hören und irgendjemand bohrt hier, wahrscheinlich im Nebenhaus. Wir hoffen nicht allzu viel. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Wir nehmen diesen Podcast live auf bei uns in der Redaktionskonferenz. Da arbeiten Menschen mit Bohrern und mit Telefonen. Mein Name ist Stefan Apfel. Ich heiße Sie willkommen beim Podcast Datum Kosmos.
Das Thema des Monats.
Heute wollen wir sprechen über Journalismus. Journalismus in Österreich, Journalismus-Ausbildung in Österreich. Ich darf herzlich bei mir begrüßen Daniela Kraus. Hallo Daniela.
Servus, Stefan.
Wir wollen nicht so tun, als würden wir uns für die Sendung sitzen und darüber hinaus, weil wir einander seit 15, 16, 17 Jahren kennen. Ich war damals Student, Journalismus-Student und Medienmanagement-Student. Und du bist hereingekommen, die Vorlesung hieß Journalismus im Wandel und du hattest einen sehr großen, großen Bauch. Du standest ein, zwei Monate vor der Geburt deiner Tochter, die heute 16 ist. Und hast uns erzählt, wie das jetzt ist mit dem Journalismus und wie das wird. Wenn deine 16-jährige Tochter dich heute fragen würde, wenn sie sagt, ich interessiere mich für Journalismus und Mama, du kennst dich da aus, soll ich in dieses Feld gehen oder lieber nicht? Was antwortest du ihr?
Ich würde sagen, wenn du eine wirkliche Leidenschaft dafür hast und wenn es dich wirklich interessiert, dann go for it. Es ist ein super spannender Beruf. Aber wenn du das machen willst, weil du denkst, ist halt irgendwie leiwand und ich weiß eh nicht, was ich sonst machen soll und da komme ich viel in der Welt herum, dann würde ich abraten, weil dazu ist es so anstrengend. Ich glaube, man kann es wirklich nur machen, wenn man mit Leidenschaft reingeht.
Lass uns über die Schattenseiten, die relevanter in dem Fall sind als die Sonnenseiten des Berufes sprechen. Du bist Mitautorin des jüngst erschienenen österreichischen Journalismusreports. Was sind die Findings, was sind die wichtigsten Erkenntnisse in diesem Report?
Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, es gibt immer weniger Journalisten und Journalistinnen in diesem Land. Österreich ist da eh mit Verzögerung dran. In den USA und in Deutschland kann man das schon seit längerem beobachten. Wir haben seit der letzten Vollerhebung vor 13, 14 Jahren festgestellt, dass es 25% weniger Journalisten und Journalistinnen gibt.
Jeder vierte Journalist ist nicht mehr da.
Ist nicht mehr da. Ist entweder in Pension gegangen und wurde nicht nachbesetzt, die Stelle, oder hat die Branche gewechselt oder den Job gewechselt, ist in die PR gegangen zum Beispiel oder ganz woanders hin.
Ja.
Das heißt natürlich, der Arbeitsdruck wird größer.
Ja. Warum weniger Journalistinnen und Journalisten? Wahrscheinlich nicht, weil es nicht gefreut, sondern weil
Ökonomie.
Also weniger Geld am
weniger
Markt ist.
Geld in den Unternehmen.
Und weniger von diesem Geld investiert wird in die journalistische Arbeit.
Ja, also die Herausforderungen für die Medienunternehmen sind ja auch nicht gerade gering, wie jeder weiß, der in der Branche ist. Es gibt wahnsinnig viel Gratisinhalt, die Leute sind weniger gewohnt zu bezahlen. Das Fördersystem ist seltsam und fördert nicht Qualität. Und das Publikum ist nicht bereit zu zahlen. Wie weit jetzt in den Medienunternehmen bewusst ist, dass man nicht nur in Technologie investieren muss, sondern auch in die Redaktionen und vor allem in die, sei dahingestellt.
Mhm. Was für Findings gab es noch? Also es sind weniger Journalistinnen und Journalisten aktiv.
Ja, sie werden im Durchschnitt älter, seit der letzten Erhebung um 4 Jahre, was in 12 Jahren schon relativ viel ist. Was natürlich besonders dann interessant, um nicht zu sagen problematisch ist, wenn man versuchen muss, junge Leute zu erreichen mit dem Journalismus. Und du hast aber keine Jungen. Das Durchschnittsalter liegt bei den 44 in etwa, was schon ziemlich hoch ist. Es werden immer mehr Frauen. Der Frauenanteil steigt. Leider Gottes verdienen die Frauen noch immer weniger, obwohl sie besser ausgebildet sind. Was noch bemerkenswert ist, ist, was noch bemerkenswert ist, ist die Ausbildung. Die Leute werden immer besser ausgebildet. Es gibt viel mehr Akademiker und Akademikerinnen, viel mehr. Was auch unter anderem damit zu tun hat, dass die Frauen viel besser ausgebildet sind.
Ich habe dich zu meiner Schand eingangs gar nicht richtig vorgestellt. Ich habe nur gesagt, wir kennen einander seit 15 Jahren und du hast eine Vorlesung gehalten. Du warst damals im Entwicklungsteam der Fachhochschule Journalismus, des Fachhochschulstudiengangs Journalismus und Medienmanagement beteiligt. Das war quasi in den frühen Nullerjahren. Warst dann Chefin beim FIUM, Forum Journalismus und Medien, und hast dort maßgeblich Ausbildung und Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten weitergetrieben und bist jetzt die Herrin, sagt man Präsidentin?
Nein, Generalsekretärin.
Generalsekretärin, verzeih, von Concordia, des, ich glaube, dienstältesten Journalistenverbandes auf der Welt.
Genau, letztes Jahr haben wir 160-jähriges Bestehen gefeiert.
Das heißt, seit 15, seit 18, seit 20 Jahren begleitest du dieses Themenfeld da aus der Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten. Du hast uns damals, vor 16 Jahren, erzählt, wie sich das wandeln wird. Wenn du zurückschaust, wie hat es sich gewandelt?
Es ist interessant, wir haben damals in der Konzeption eine Lehrveranstaltung Konvergenzmanagement reingeschrieben. Da hat kein Mensch gewusst, wovon die Rede ist. Das kam aus der Wissenschaft sozusagen. Es ging ums Zusammenwachsen von digitalen Ausspielkanälen und den traditionellen, also Zeitung, Fernsehen etc. Das beschäftigt alle noch immer. Das finde ich eine interessante Konstante. Und wie lang das dauert, bis der digitale Wandel tatsächlich erfasst wird. Das heißt, das ist etwas, was vorhersehbar war, trotzdem nicht in ausreichender Form von den Unternehmern antizipiert wurde, auch nicht in der Personalentwicklung zum Beispiel, was wirklich sicher weiter beschäftigen wird. Was wir damals 2000, 2001 nicht in der Form vorhergesehen haben und auch nicht vorhersehen haben können, war die enorme Veränderung, die durch Social Media stattfindet. Es hat ja gerade erst, es war einfach noch nicht da. Und das ist natürlich jetzt noch immer ein dominierendes Thema.
Du hast als FIUM-Chefin unter anderem die Aufgabe gehabt, Entwicklungen, globale Entwicklungen, die Zukunft sozusagen, reinzuholen nach Wien, reinzuholen nach Österreich, sich anzuschauen, welche Märkte sind uns 3, 5, 9 Jahre voraus. Wenn du beispielsweise in die USA schaust, was siehst du da? Denn auch das ist eine Erkenntnis des Journalismusreports. Wir stehen erst am Anfang einer monumentalen Entwicklung im Medien-, im Journalismusbereich. Wenn du dich umsiehst, Was kommt denn da so auf uns zu in den kommenden 3, 5, 10 Jahren?
Je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr bin ich der Überzeugung, dass ein ganz wesentlicher Punkt etwas ganz Altmodisches ist, nämlich die Besinnung auf den Kern dieser Tätigkeit Journalismus, nämlich was ist das eigentlich, wie kommuniziere ich auch dem Publikum, was da getan wird und was ich da tue und wie halte ich mich an die professionellen Regeln, die ich da brauche. Um es weniger verschwurbelt zu sagen, wie unterscheidet sich diese Form der Kommunikation von anderen? Also warum ist das nicht PR, warum ist das nicht Propaganda? In wessen Interesse wird diese Information gesammelt, aufbereitet, weitergegeben? Und die Antwort ist ganz klar, im Interesse des Publikums und im Interesse einer konstruktiven Öffentlichkeit. Weil es geht ja darum, dass die Leute auf Basis dessen, was ihnen da vermittelt wird, informierte Entscheidungen treffen. So, und das ist für mich eigentlich der Kern. Und davon ausgehend ist die Frage, wie kann ich einen Journalismus machen, dessen Nutzen erstens da ist und zweitens, der auch das Publikum dort erreicht, wo es ist. um das herum baut sich alles und ich glaube, dafür wächst das Bewusstsein auch, weil nicht, also obwohl es immer weniger Journalisten und Journalistinnen werden, wenn ich mir anschaue, wie sich der Journalismus entwickelt, dann sehe ich international, aber auch bei uns, dass er ja tatsächlich in vielen Bereichen auch viel besser wird. Mhm. Es gibt ja fantastischen Journalismus international und auch in dem Land. Man muss halt nur die richtigen Medien konsumieren und die richtigen Formate sich auswählen.
Eingangs hast du erwähnt, wir haben 2000 Journalistinnen, Journalisten weniger als vor 10, als vor 13 Jahren. Letztlich liegt das daran, dass weniger Geld im Markt ist. Das wiederum liegt zum einen daran, dass sich das Geschäftsmodell geändert hat, vor allem das Inseraten-Geschäftsmodell durch die Digitalisierung. Und zum anderen daran, dass, du hast es erwähnt, das Publikum, die Leserinnen, Leser, weniger Geld ausgibt für Journalismus und auch eigentlich weniger Journalismus im engeren Sinn konsumiert und mehr von Formen, die Journalismus verwandt sind, über Twitter, Instagram, Facebook, aber nicht mehr im engeren Sinn sozusagen journalistische Angebote. Zieht sich der Journalismus zurück in Nischen, also das, was wir unter Journalismus verstehen, sozusagen die möglichst unabhängige, möglichst objektive Auseinandersetzung mit der Welt und den Fakten um uns herum?
Das wäre das pessimistische Szenario. Andererseits, dem kann man auch wieder ein paar Daten entgegenhalten, wenn man sich anschaut, sowas wie den Digital News Report vom Reuters Institute, der sehr oft zitiert wird, dann sieht man, dass die Leute doch bei der Information dann wieder sehr hohes Vertrauen in die traditionellen Medienmarken haben. Auch wenn sie die nicht mehr bekommen, indem sie direkt auf die Seite vom ORF oder indem sie sich direkt das Datum kaufen, sondern das vielleicht wieder über Facebook oder Instagram oder Twitter lesen und hinkommen. Aber das Vertrauen ist trotzdem am größten in die traditionellen Medienmarken. Die Frage ist, schaffen die das? Schafft ihr das? Schafft es die Branche, sich auch weiter so zu präsentieren und dieses Vertrauen, das da entgegengesetzt wird, noch auch zu erfüllen?
Lass uns Good Cop, Bad Cop im optimistischen bzw. pessimistischen Sinn kurz weiterspielen. Wenn ich auf die Entwicklung schaue, dann sehe ich unter anderem, dass aufgrund des mangelnden Geldes im Markt uns junge Leute eher abhanden kommen, weil sie nicht in den Journalismus gehen, sondern in einen wirtschaftlichen Beruf, in die Juristerei, in irgendeinen Beruf, wo du mit ähnlich viel Einsatz und Überzeugung sehr bald das Doppelte, das Mehrfache verdienst und ganz andere Perspektiven hast. Jetzt sage ich, Leute, darüber müssen wir reden. Wenn wir als Branche keine Gehälter, keine Anständigen mehr zahlen können, dann haben wir in 10, in 20, in 30 Jahren ein Problem. Das wäre meine pessimistische Interpretation. Was wäre deine optimistische?
Du challengest mich wirklich. Wir brauchen gute Medienmanager. Wäre eine Antwort. Ich glaube, wir haben auch ein paar, die das Publikum auch überzeugen können, gemeinsam mit den Redaktionen, dass es die Leser, Leserinnen, dass sie was zahlen. Das ist natürlich auch die Frage, wie eng man die Communities bindet. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt, wie stark man im Austausch mit dem Publikum steht oder wie weit man so, ich meine, das war ja in den 2000er Jahren, friss oder stirb, nimm mein Produkt und oder lass bleiben. Ich glaube, das hat sich wirklich massiv geändert. Auch das Erklären, was da getan wird, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dann könnten wir vielleicht ein bisschen optimistisch sein, dass die Leute auch bereit sein werden, in welcher Form auch immer, als Spenden, als Beiträge, als Abos was zu zahlen. Mhm. Und die Frage ist auch, wie eine Unterstützung der Öffentlichkeit ausschaut, also was es jetzt an Förderungen gibt, wie sehr die gekoppelt sind an die Herstellung von qualitätsvollem Journalismus und damit natürlich auch an Geld für Journalisten und Journalistinnen. Zweiter optimistischer Ansatz vielleicht der, wenn man allen Studien und Umfragen Glauben schenkt, dann ist ja gerade bei jungen Leuten die Frage des Sinns im Arbeitsleben eine sehr große und die kann man nach wie vor, glaube ich, in sehr hohem Ausmaß finden.
Du hast angesprochen die Rolle der Politik, die ist in Österreich interessant. Zum einen gibt es im internationalen Vergleich relativ viel Presseförderung. Zum anderen steht diese Summe im Schatten der Summen und der Beträge, die über Inseratengelder rausgehen. Ein Wolfgang Fellner bekommt mehrere Millionen Förderung für ein fernsehähnliches Fernsehformat und gleichzeitig Inserate quasi aller Parteien in noch höherer Millionenhöhe, während beispielsweise das Datum keinen Euro bekommt vom Staat, weil es laut den Kriterien nicht förderwürdig ist. Welche Rolle spielt der österreichische Staat hier? Ist dem deine Erkenntnis, sowas wie der Journalistenreport, ist dem das egal?
Es ist ein Thema, das, mit dem du politisch nicht wahnsinnig viel gewinnen kannst, wenn du wem was wegnimmst und wem anderen ein bisschen was gibst. Das ist die Grundproblematik und die Medienpolitik hinkt da wahnsinnig hinten nach. Also ein Problem ist, die Presseförderung ist ja gar nicht so hoch an und für sich, aber es gibt ja noch die Privatrundfunkförderung, das ist die, aus der das Ö24-Format gefördert wird. Dieses ganze Fördersystem hat mehrere Probleme. Also ein Problem ist, dass es in Wirklichkeit gescheiterte Marktmodelle unterstützt, statt Innovation zu fördern. Das ist einmal ein Problem. Das zweite ist, dass eigentlich nicht definiert ist, genau was die Zielsetzung ist. Und die müsste aus meiner Sicht ganz klar sein, Qualität zu fördern. Das dritte ist, dass nicht einmal Journalismus genau definiert ist. Also da sollten wir uns auch einmal darüber einig werden, dass Journalismus eben genau die nicht von einem Partikularinteresse geleitete Übermittlung von Informationen ist, sondern den Leuten die Möglichkeit, dem Publikum die Möglichkeit bieten soll, sich möglichst gut informieren zu können, um dann gut informierte Entscheidungen zu treffen. Das hieße, es stünde eine Es scheitert eigentlich, wenn man auch die Inseraten dazu, an Inseratenvolumen dazu nimmt, nicht an der Menge des Geldes, sondern an der Frage, wie und wofür und mit welchen Zielsetzungen wird es vergeben.
Du sprühst vor Esprit, wenn man über die Schattenseiten des Journalismus spricht. Würde man mit dir über die Sonnenseiten sprechen, würde deine Tochter das tun, dann glaube ich, letztlich würde sie sich dafür entscheiden, diesen Berufsweg einzuschlagen. Und dann wäre sie, aus meiner Erfahrung, man kann auch ihren Journalismusreport anschauen, repräsentativ. Sie wäre, ihr Umfeld wäre urban, ein gebildeter Haushalt, ein stabiles Elternhaus, als es auch finanziell machbar ist, dass sie 5, 8 Jahre lang prekär in diesen Beruf einsteigt. Das führt unter anderem dazu, dass wir die gleiche Person in einem Saal von 30 jungen Journalistinnen und Journalisten 8, 29 Mal sitzen haben. Sie ist 19, sie kommt von der Matura, sie ist idealistisch, sie ist anständig und ambitioniert und es ist toll, mit ihr zu arbeiten. Gleichwohl, wir sehen, all diese jungen Menschen haben den Erfahrungshorizont, die gleiche Lebensrealität. Das mag sich mit der Zeit ändern. Aber wenn wir uns dann anschauen, wer erzählt uns die Geschichte der Realität, dann ist es immer die gleiche Person, immer die gleiche Perspektive. Es ist sehr wenig divers im Hinblick auf Herkünfte, sozioökonomisch. Wie siehst du das? Was ist dem hier abzugewinnen?
Irgendwer hat mal gesagt, die Parkettboden-Journalistinnen, die aus dem Altbau innerstädtisch in Wien kommen, das finde ich, ist ein schönes Bild, das ist gut auf den Punkt. Ist ein Problem. Bringt man es auf den Punkt. Würde ich sagen, hat einerseits auch damit zu tun, dass... Warte, ich fange anders an. Ich habe den Eindruck, wenn man sich Medienunternehmen klassisch anschaut und ihre Herkunft und ihre Geschichte aus den 1980er, 90er Jahren, da war anything goes. Geld war kein Problem, man hat keine Struktur gebraucht, man hat kein Personalmanagement gebraucht, wie das in anderen Branchen der Fall ist. Und ich wage zu behaupten, dass das noch immer Nachwirkungen hat. Und dass genau auf diese Fragestellungen jetzt erst langsam ein Augenmerk gerichtet wird. Das wäre natürlich extrem wichtig, dass man schaut, dass man da eine Diversität reinbekommt. Frag mich nicht, wie man das macht. Es ist anstrengend, aber es ist sicher machbar. Du musst die Leute erreichen und du musst sie dann halt auch relativ zeitig anstellen. Schlicht und einfach und nicht dieses Praktikumsunwesen treiben. Bis du sie dann mit 44 anstellst. Nein, das ist jetzt ironisch gesagt, aber Durchschnittsalter. Einen Beitrag dazu leisten sicher auch die Fachhochschulen, an denen ich, also an der einen, wie du gesagt hast, ich bei der Entwicklung beteiligt war. Ich halte das nach wie vor aus damaliger Perspektive für eine sehr wichtige Sache, diese Fachhochschulentwicklung, weil die Ausbildung einfach ein institutionalisierter Ort des Diskurses ist und du gewisse ethische Fragen, was ist professionell, was nicht, dort einfach zum Start mitgibst. Aber ich finde, diese Ausbildungsgeschichten, die haben so Konjunkturwellen. Und jetzt ist der Markt einfach sehr stark gesättigt mit Leuten aus Fachhochschulen, die ja auch dann...
Und es kommen jedes Jahr 1, 2, 3, 400 dazu,
genau,
von allen Ausbildungsstätten in einen Markt, der schrumpft.
Ja, was den Zugang verstopft, weil es natürlich auch bequem ist, die aufzunehmen, für Leute aus anderen Bereichen. Insofern sind die Fachhochschulen jetzt bis zu einem gewissen Grad auch ein Mitverursacher dieses Problems der mangelnden Diversität. Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, andere Leute reinzukriegen. Es ist natürlich nur viel schwieriger, weil aus der Fachhochschule kriegst du einen raus, der hat zwar jetzt vielleicht kein spezifisches Wissen oder keine spezifische Erfahrung in irgendeinem Bereich, aber den kannst du hinsetzen und der weiß, wie man an halbwegs, also hoffentlich, wie man einen Text schreibt.
Der funktioniert, eine Funktionärin, ein Funktionär. Genau. Lass uns ganz am Schluss zurückkommen auf die Eingangsfrage, wenn deine Tochter dich fragt, soll ich in den Journalismus gehen, und du sagst, ja. Und dann fragt sie, soll ich Journalismus studieren, um in den Journalismus zu gehen, oder eher Biologie, oder fange ich einfach gleich an bei einer Redaktion? Was antwortest du ihr?
Ich antworte ihr, widme dich inhaltlich ganz intensiv dem, was dich noch interessiert. Was weiß ich, im Moment ist das Klavierspielen und Mathematik. Mhm. Jetzt nur, um hier ein Beispiel rauszugreifen. Fang nebenbei wo an. Und setzt dann vielleicht einen Master in Journalismus drauf. Mhm. Also das wäre mein...
Und wer hat Falter-Korrespondentin für Mathematik und Klavierspiel?
Sehr realistisch vielleicht nicht, aber ich glaube, die Leute, die sich fachlich auskennen und gut sind, die haben trotz allem eine gute Chance.
Daniela, hab vielen Dank für all deine Gedanken und für das Sprühen und für deine Zeit, für das Kommen.
Danke dir.
In eigener Sache.
Ich darf bei mir begrüßen, sie hatte keinen allzu weiten Weg, Patricia Käfer.
Genau, vom Schreibtisch, 20 Meter entfernt.
Patricia, du trägst mindestens zwei Hüte hier herinnen beim Datum. Zum einen bist du die Chefin vom Dienst und zum anderen leitest du aber auch das Talenteprogramm.
So ist es, ja.
Patricia, wir haben miteinander studiert, unter anderem Journalismus und Medienmanagement. Wir haben in den 15, 16, 17 Jahren seither viel gelernt, viel gelehrt. Die Auseinandersetzung mit Theorie und Praxis der journalistischen Ausbildung war immer einer der Kernpunkte unserer beider Tun. Und so haben wir vor zwei Jahren noch aufgesetzt, dieses Talenteprogramm, nämlich in der Idee, das Beste aus beiden Welten, aus Theorie und Praxis, zusammenzubringen. Erzähl uns ein wenig über dieses Talenteprogramm, das du leitest.
Das Talenteprogramm wendet sich, würde ich sagen, an Berufseinsteiger, an journalistische Berufseinsteiger. Das sind entweder Menschen, die Journalismus studieren, oder wir haben auch Leute, die Geschichte, Soziologie an der WU studieren und sich einfach für die journalistische Ausdrucksform interessieren. Das sind im Moment, würde ich sagen, rund 50 Leute im Verteiler, wobei es da eine sehr starke Fluktuation gibt. Es sind immer wieder, natürlich wie das bei Studenten so üblich ist, Leute auf Auslandssemester, im Moment gerade eine in Tel Aviv, eine ist in Amsterdam, einer kommt gerade zurück aus Lyon, also so geht's hin und her. Und es wandern auch laufend irgendwie Leute ab zu anderen Medien, also zum Beispiel Gabriele Scherndl, Jakob Ballinger, Johannes Bucher, die sind alle beim Standard, sie hat der Standard schon abgezogen, Julia Wenzel bei der Presse, also es sind laufend einfach dann auch Leute, die bei uns aus dem Talenteprogramm raus abgeworben werden. Nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich sehr gerne, oder arbeite ich einfach wahnsinnig gerne mit den Jungen, die eigentlich ja fast alle 15 bis 20 Jahre jünger sind als ich, weil sie auch eine wahnsinnige Energie, viele, viele Ideen, ganz andere alternative Zugänge irgendwie reinbringen. Also ist auch für mich sehr, sehr beglückend und inspirierend. Wir treffen uns einmal im Monat zu einer Redaktionssitzung. Da wird einfach in der großen Runde, sagt jeder, wo gerade so sein Arbeitsstand ist, ob es eine neue Geschichtenidee gibt, wie die Recherche läuft, wo man irgendwie Feedback braucht. Und ich versuche dann eben entweder Leute so zusammenzuspannen oder dann individuell an den Geschichten mit ihnen zu arbeiten. Das heißt, nach den großen Treffen spielt sich das hauptsächlich in einer Individualbetreuung ab. wo ich im Prinzip ständig erreichbar bin für die Leute und die dann erstmal in eine Vorrecherche gehen. Dann gibt es ein Check-up, wo man sich überlegt gemeinsam, was ist eine These, eine valide für den Text. Sich dann überlegt, wer sind die nächsten Kontaktleute, mit denen ich in eine Interviewsituation oder ein Hintergrundgespräch führen sollte, müsste und so weiter. Also so, ich will das jetzt nicht im Detail durchspielen, aber so planen wir dann einfach Geschichten und gehen da gemeinsam durch.
Bemerkenswert am Talenteprogramm sind nicht nur die jungen Menschen, die zu uns kommen, und ist nicht nur das Miteinander tun und wachsen, sondern eben auch schon sehr früh die Produkte, die Ergebnisse dessen, nämlich ihre Texte. Um die Aufmerksamkeit weit über Datum, weit über das Magazin hinaus auf diese Texte, auf dieses Tun der Talente zu legen, veranstalten wir einmal im Jahr, sozusagen loben wir aus den Talentepreis.
So ist es.
Das tun wir auch derzeit. Bitte erzähl uns kurz, was ist da los? Wie machen wir was?
Genau, also es wurden 2019 in Datum 12 Talente-Texte veröffentlicht, die wir jetzt so zur Abstimmung bringen, also die für den Talentepreis 2019 nominiert sind. Da läuft derzeit ein Publikumsvoting auf unserer Webseite datum.at/voting. Kann man da einfach einen der Texte auswählen. Die Texte sind auch alle im Volltext auf unserer Website abrufbar, also man kann die auch alle, wenn man jetzt den einen oder anderen verpasst hat, kann man die alle nochmal nachlesen. Das Publikumsvoting läuft bis 16. Februar. Dann gehen die drei Texte, die in dem Voting die meisten Stimmen bekommen haben, an eine Jury, an eine Fachjury. Bestehend aus Ingrid Brodnik, Anneliese Rohrer, Solmaz Korsand, Joachim Riedl und Barbara Kaufmann. Die küren dann eigentlich aus den drei vordersten Texten ihren Gewinner oder die Gewinnerin, und die wird dann am 5. März bei uns in der Redaktion bekommen er oder sie dann hier einen Preis überreicht, der auch diesmal mit 1.000 Euro dotiert ist wie schon vergangenes Jahr.
Wunderbar. Als Einladung für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen und eine Stimme letztlich dann abzugeben, hören Sie in Folge von den 12 Autorinnen und Autoren gesprochen, eine Erzählung, eine Zusammenfassung der 12 Geschichten.
Hallo, mein Name ist Maria Barisic und ich habe für die Novemberausgabe eine Geschichte geschrieben zum Thema Gehörlosigkeit bei Kindern. Genauer gesagt geht es in meiner Geschichte um Babys, die taub zur Welt kommen, und Eltern, die vor der Frage stehen, wollen wir unserem Baby ein Cochlea-Implantat, ein CI, einsetzen lassen. Was ist ein CI? Ein CI ist eine medizinische Erfindung aus den 90er Jahren, die es tauben Babys ermöglicht, das Hören zu erlernen. Es ist ein Segen, sagt die Medizin. Es ist ein Fluch, sagt die Gehörlosengemeinschaft. Denn ja, es gibt Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder das Hören erlernen. Diese Eltern sind meist selbst gehörlos und sie sehen ihre Gehörlosigkeit nicht als Defekt, den es zu beheben gilt, sondern als Teil ihrer Identität, die es zu schützen gilt. In meiner Geschichte gehe ich diesem Konflikt nach zwischen der Medizin und der Gehörlosengemeinschaft. Es geht darum, was Ärzte zu diesem Thema sagen. Es geht darum, was gehörlose Menschen sagen. Es geht aber natürlich auch darum, was Menschen dazu sagen, die selbst CI-Träger sind. Am Ende dieser Geschichte steht, dass es nicht eine Wahrheit gibt, sondern 2, 3, 4, 5 Wahrheiten.
Mein Name ist Tobias Gassner-Speckmoser und ich habe im Februar 2019 den Text Anna und Jehova geschrieben. Kurzum handelt er von einer jungen Frau, die die ersten 17 Jahre ihres Lebens in einer strenggläubigen Zeugen Jehovas Familie gelebt hat. Die Zeugen Jehovas, die kennt man vielleicht. Sie stehen oft unscheinbar vor U-Bahn-Stationen oder vor Einkaufszentren und bieten dort ihre Zeitschrift an, den sogenannten Wachturm. Dahinter steht aber ein komplexes Weltanschauungssystem. Sie glauben etwa an eine Art Weltuntergang, sie nennen das Armageddon. Sie lehnen auch jegliche Bluttransfusionen ab, selbst wenn sie ihnen das Leben retten könnten. Sie feiern auch keine Geburtstage, Sex vor der Ehe ist verboten und Drogen und Alkohol gelten sowieso als verpönt. Kurzum also ein Albtraum für ein heranwachsendes Mädchen wie Anna. Ich habe diese junge Frau, Anna, circa ein Jahr lang begleitet und mir angesehen, wie sie ihr Leben nach dem Ausstieg meistert. Und so viel sei gesagt, selbst 2 Jahre nach ihrem Ausstieg holt sie die Vergangenheit immer wieder ein. Es plagen sie Albträume, es kommt zu einem Familiendrama und schlussendlich entscheidet sie sich sogar, eine Psychologin aufzusuchen.
Ich heiße Lena van Holt und für die Reportage 3 für Europa war ich im letzten Jahr zusammen mit dem Fotografen Ilya Zucko in Ungarn, Polen und Österreich. Dort haben wir Menschen getroffen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren. Das war Octavius Schanowski, der in Warschau für die Rechte der LGBTQI kämpft, Agnes Carlotta, die Obdachlosen in Budapest eine kostenlose Rechtsberatung anbietet und Lucinia Kalscheta, die sich in Linz trotz gestrichener Förderung weiter für Migrantinnen engagiert. Rausgekommen sind 3 Geschichten, die etwas über den Zustand und über die Widerstandsfähigkeit der europäischen Demokratien verraten.
Mein Name ist Felix Kraxner. Laura Anninger und ich haben für die Datum-Oktober-Ausgabe uns mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich artgerecht, also was heißt artgerechte Tierhaltung. Anlass dafür war, dass verschiedene Supermärkte sehr stark mit eigenen Tierwohl-Siegeln begonnen haben zu arbeiten, die dem Konsumenten, also uns, ein starkes Bild liefern, quasi ein Versprechen geben, dass es den Tieren gut geht, dass sich die Haltungsbedingungen stetig verbessern, dass das Wohl des Tieres im Fokus steht. Die Tierwohlprodukte liegen sehr stark im Trend, dem Markt ist das auch bewusst und verkaufen tut es sich auch gut. Wir haben in unserem Beispiel des Schweins, dem es wohl am schlechtesten von allen Nutztieren geht, angesehen, was Tierwohl überhaupt heißt. Dabei haben wir unter anderem festgestellt, dass das Wohl vom Schwein, aber auch von anderen Nutztieren, das lässt sich nicht, wie der Markt das vielleicht auch gerne hätte, in Quadratmeterzahlen fassen. Ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Stroh für das Schwein reicht dann doch nicht aus.
Mein Name ist Lydia Mitterbauer und ich habe die Geschichte Das große Brummen geschrieben. In der Geschichte beschäftige ich mich mit Wärmepumpen und den Geräuschen, die sie erzeugen. Wärmepumpen gelten als ökologisch und populär, doch ihr Sound kann Menschen krank machen. Ich durfte für meine Geschichte eine junge Familie aus Niederösterreich besuchen, die genau unter diesem Geräusch, dem sogenannten Brummton, leidet. Sie hören den Brummton der Wärmepumpen ihrer Nachbarsiedlung, sobald die kühleren Tage anbrechen, tagtäglich. Seit 2017 sind sie auf der Suche nach einer Lösung für dieses Problem. In meiner Geschichte habe ich mir unter anderem folgende Fragen gestellt. Was sind Brummtöne überhaupt? Woher kommen sie? Wer hört sie? Was machen sie mit den Hörenden und was kann man dagegen tun? Antworten gibt es in meiner Geschichte.
Mein Name ist Allegra Mercedes-Pirker und gemeinsam mit Maria Barisic habe ich in der Datum-Dezember-Ausgabe 2019 die Story Der Horror von Vucek veröffentlicht. Dazu sind Maria und ich nach Bosnien gefahren, genauer gesagt nach Bihać, eine Stadt im Nordwesten Bosniens, wenige Kilometer entfernt von der kroatischen Grenze. Und aufgrund dieser Nähe zur kroatischen Grenze ist Bihać ein Ort, über den sehr, sehr viele geflüchtete Menschen versuchen, ins EU-Innenland zu gelangen. Und zwar so viele, dass der Bürgermeister von Bihać Mitte 2019 aus völliger Überforderung eine Unterkunft für Geflüchtete errichtet hat, die in internationalen Medien als das Horrorcamp Vucek bezeichnet wurde. Und diese Bezeichnung hat ihre Berechtigung, denn das Camp Vucek wurde auf einer ehemaligen Mülldeponie mitten im Wald, umgeben von Landminen, errichtet. Knapp unter 1000 Geflüchtete wurden dort in löchrigen Zelten bei einer irrsinnigen Kälte ohne Elektrizität und fließend im Wasser untergebracht. Und die Versorgung erfolgte nur durch eine Handvoll Mitarbeiter des lokalen Roten Kreuzes. Der Bürgermeister von Bihać hatte dieses Camp in der Hoffnung, dass die EU ihn dabei unterstützt, errichtet, was sie aber nicht getan hat. Und wie die EU nun mit der Situation in Bihać umgeht und wieso sie ein Auge zudrückt, was die Gewalt kroatischer Polizisten betrifft, die Geflüchtete an der Grenze abfängt und brutal nach Bosnien zurückprügelt, erfährt man in unserem Text.
Hallo, mein Name ist Alicia Prager und ich habe vor etwa einem Jahr den Text Vom guten Fliegen geschrieben. Mich hat damals interessiert, an welchen Technologien die Forschung gerade arbeitet, um den Flugverkehr klimafreundlicher zu machen. Ich reise nämlich selbst sehr viel. Jetzt melde ich mich gerade von einer Recherchereise in Sierra Leone. Gleichzeitig beschäftige ich mich aber viel mit Klima- und Umweltfragen. Und natürlich ist die Flugbranche nur ein kleiner Teil der Veränderungen, die nötig sein werden in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, ein Teil von mir wollte einfach herausfinden, dass an Lösungen gearbeitet wird, wie wir unser jetziges Level an Mobilität beibehalten können. Dafür habe ich verschiedene Forschungseinrichtungen besucht, unter anderem eine Firma in Slowenien, die E-Flugzeuge herstellt. Das Fazit des Ganzen war, muss ich sagen, eher ernüchternd, wenig überraschend. Aber für mich war die Recherche ein Startpunkt, um mich stärker mit Wachstumskritik zu beschäftigen. Wenn ihr Rückmeldungen zu dem Text habt, dann würde ich mich sehr freuen, von euch zu hören.
Mein Name ist Lara Ritter und meine Geschichte heißt Discounter der Lüfte. Ich erkläre darin das Geschäftsmodell von Billigfliegern, wie zum Beispiel von Level oder Lauda, und den Unterschied zum Geschäftsmodell von klassischen Airlines, wie zum Beispiel der Auer. Mein Ziel war es, die Frage zu beantworten, wie Fliegen so billig sein kann. Also wie kann es sein, dass Zugfahren teilweise schon teurer ist als zu fliegen? Außerdem wollte ich herausfinden, wie sich der Preiswettkampf innerhalb der Airline-Branche auf das Flugpersonal, auf die Flugsicherheit und auf den Flugbetrieb auswirkt. Um das herauszufinden, habe ich mit einer Flugbegleiterin gesprochen und einem Piloten, die beide bei einer Billig-Airline arbeiten bzw. gearbeitet haben, mit einem Experten am Institut für Transportwirtschaft an der WU und mit einem Gewerkschafter, der sich im Bereich der Luftfahrt für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt. Dabei habe ich herausgefunden, dass billige Tickets eben nicht nur durch weniger Service an Bord zustande kommen, sondern auch ganz andere Folgen haben.
Das Publikumsvoting läuft bis 16. Februar, also bis dahin bitte Ihren Favoriten auswählen. Und falls Sie sich für das Talenteprogramm interessieren oder jemanden kennen, der sich interessiert oder überhaupt irgendwie Informationen dazu möchten, die gibt's entweder auf unserer Webseite datum.at/talente oder schreiben Sie uns eine Nachricht an talente@datum.at.
Das Heft.
In der aktuellen, in der neuen, in der brandneuen Ausgabe des Monatsmagazins Datum haben wir nicht nur Recherchen, Interviews und Geschichten versammelt zu Wohl und Wehe von Tierversuchen in Österreich, zu Gewalt bei der Geburt und zur Frage, wie man heute Literatur verlegt, sondern wir haben vor allem, Patricia, einen Schwerpunkt, wie wir das nennen, im Blatt.
Genau, einen Schwerpunkt zur schwarz-grünen Regierungsbildung, bestehend aus drei Geschichten. Zuerst eine Analyse von Jonas Vogt, die Geschichte von den zwei Welten, in der er versucht herauszuarbeiten, wie es denn um diese Spaltung, die vor allem so um die Wahl von Van der Bellen und Hofer, Präsidentschaftswahl, irgendwie medial sehr hochgespielt wurde, das Land sei so gespalten, ob diese Spaltung noch besteht oder ob es sie überhaupt jemals gab.
Dann ein sehr großes, es ist mehr als ein Interview, es ist eigentlich ein Gespräch.
Ein Gespräch, nämlich vom Altpolitiker Franz Fischler, ÖVP und Neopolitikerin Sibylle Hamann von den Grünen, die so ein bisschen versuchen, dahinter zu blicken, was sich da gerade alles so tut, auch ob oder wie Schwarz und Grün jetzt dann in nächster Zeit zusammenarbeiten können werden. Und als dritten Punkt?
Von unserer Klimabewegungsaktivistin, Korrespondentin Clara Porak.
Eine Geschichte, die so ein bisschen ein Update gibt darüber, wie die schwarz-grüne Regierung in der Klimaaktivisten-Szene gesehen wird. Ob das für sie irgendwie Auswirkungen hat oder ob sie nicht eigentlich viel internationaler orientiert sind.
Und auch mit einem politischen Kommentar meinerseits möchte ich nicht geizen.
Gesellschaft im Spiegel.
Ein gutes Jahr beginnt mit einer Regierung, der Heinz-Christian Strache und Herbert Kickl nicht angehören. Schwarz-Blau. Erinnern Sie sich noch, wie die Regierung Opposition und Zivilgesellschaft ignoriert, wie sie staatliche Institutionen beschädigt hat, Stichwort BVT, wie sie Druck auf Minderheiten und Randgruppen ausgeübt, wie sie Rechtsextremismus und Nationalismus regierungsfähig gemacht hat, wie Kanzler und Vizekanzler jedes Mal, wenn sie vor einem Problem standen, einfach Kopftuch, Asyl, Kriminalität gerufen haben? Wir erinnern uns. Es war eine dunkle, es war eine gefährliche Zeit, an die Sebastian Kurz, Strache und Kickl die besten Erinnerungen bewahrt haben. Vor diesem Hintergrund wirkt Schwarz-Grün wie eine Chance. Eine Chance für unsere Gesellschaft, wieder miteinander statt nur gegeneinander zu sprechen. Über Themen wie Bildung, Digitalisierung, Pflege, anstatt immer nur über Kopftuch, Asyl, Kriminalität. Eine Chance für die Grünen, zu zeigen, dass sie nicht nur problematisieren und streiten, sondern auch regieren können. Und eine Chance für Sebastian Kurz, zu zeigen, dass er nicht nur ein erfolgreicher Wahlkämpfer, ein gewiefter Stratege sein kann, sondern eben auch ein guter, ein besonnener Kanzler. Bemerkenswert, dass die Regierung Kurz II im ersten Monat nach ihrer Inauguration keine dieser Chancen genutzt hat. Die ÖVP, weil sie dazu nicht willens, die Grünen, weil sie dazu nicht imstande waren. Ein Bildungsminister, der die Politisierung des Bildungssystems vor der Wissenschaft schützen, eine Frauenministerin, die sich nicht als Feministin bezeichnen lassen will, eine Landwirtschaftsministerin, die am Dieselprivileg festhalten und eine Europaministerin, die die Außengrenzen stärken, die Migration eindämmen, die Zahlungen an Brüssel nicht erhöhen will. Der Auftrag der ÖVP ist klar, er lautet, schützt die Ressorts vor Veränderung. Stattdessen Kopftuchverbot, Asylzentren, Sicherungshaft. Es scheint, die ÖVP setzt ihre Koalition mit der FPÖ nach deren Wegfall einfach mit den Grünen fort. Als farbliches Synonym für die ÖVP verwenden wir deshalb übrigens auch weiterhin Schwarz. Die Farbe Türkis ist nämlich Kernstück eines politischen Taschenspielertricks. Neue ÖVP, neuer Stil, Bewegung statt Partei. Tatsächlich bedeutet Türkis nach innen autoritär, nach außen migrationsfeindlich und europaskeptisch. Und die Grünen? Die verschwenden ihre Energie bisher darauf, die ÖVP nach außen zu verteidigen, während sie intern darüber streiten, wie sie zu jener Partei werden konnten, die der Opposition einen Untersuchungsausschuss zurechtstutzt. Der Lichtblick dieser Regierung sind Alma Sadic, Leonore Gewessler und Rudolf Anschober, die ihre, ja, historische Chance nutzen wollen, dieses Land tatsächlich zu verändern und neben ihren ÖVP-Kollegen zudem so wirken, als wären sie aus Fleisch und Blut. Es wäre töricht, eine Regierung an ihrem ersten Monat zu messen. Und ebenso töricht wäre es, nicht zu sagen, was man sieht, bloß weil Heinz-Christian Strache und Herbert Kickl dieser Regierung nicht mehr angehören.
Über den Tellerrand.
Ich darf bei mir herzlich willkommen heißen Moritz Ablinger. Hallo Moritz.
Hallo Stefan.
Moritz, du bist 23, du bist Sportfotograf, du reist, du kommst viel durch die Welt und im vergangenen Sommer hast du dich wiedergefunden in einem marokkanischen Gebirgsmassiv, Gourougou, durch das du gewandert, gekraxelt bist auf der Suche nach Flüchtlingen, nach jenen, die in der spanischen Exklave Melilla, die davor vor dem Zaun ausharren, um es zu schaffen, über die Grenze zu kommen. Wie ist denn das geschehen, dass du dich dort wiederfindest?
Also der eigentliche Gedanke, was in Richtung Migration zu machen, ist in Griechenland entstanden. Ich bin, wie du angesprochen hast, durch meinen Job sehr, sehr viel unterwegs,
ja.
Berichte aber in der Regel und fotografiere in der Regel immer nur das Schöne. Also ich mache sehr viele so Geschichten mit Reiseunternehmen gemeinsam, viel im Editorial-Bereich. Und da ist eben immer nur Platz dafür, es mir vorkommen, dass man über das Schöne berichtet, warum man in ein Land fährt, warum man in ein Land reist. Aber die negativen Sachen, die dort passieren, sind immer ausgeklammert worden. Und wie eben angesprochen, war ich vor 2 Jahren in Griechenland, in Kos. Kos ist vielen ein Begriff durch die Flüchtlingskrise und durch das, dass sehr viele Flüchtlinge aus Türkei, aus Bodrum, dort mit den Booten anlegen. Ich war ursprünglich dort, um eine Geschichte für ein Mountainbike-Magazin über Mountainbiken auf den Dodekanes-Inseln dort zu fotografieren. Und dann hat mir ein Freund dort erzählt, dass wenige Monate zuvor der ganze Strand voll mit orangen Schwimmwesten war, weil eben dermaßen viele Flüchtlinge die Überfahrt aus der Türkei riskiert haben. Immer wieder ist das dort auch ein Thema, dass Boote kentern, die Lager sind alle komplett überfüllt, weil diese Flüchtlingswelle eben die Inseln komplett unvorbereitet getroffen hat. Und da habe ich dann schon mal ein bisschen überlegt, inwiefern das zu rechtfertigen ist oder rechtfertigbar ist, dass ich wohin fahre und dort über das Schöne bericht und gleichzeitig so diese negativen Aspekte komplett ausklammer. Und dann ist so ein bisschen der Gedanke entstanden, wenn man schon in der Kreativbranche tätig ist und wenn man sich schon Fotograf nennt, dann sollte man sich auch mal ein bisschen mit den nicht so schönen Sachen, die dort passieren, beschäftigen.
Also fährst du nach Melilla, du steigst in ein Taxi und du fährst zum Fuße des Gourougou-Massivs und nimmst den Rucksack und gehst los auf der Suche nach Flüchtlingen.
Das hört sich jetzt schon ein bisschen spontan an. Es war auch wirklich sehr spontan, dann, wie ich wirklich geflogen bin. Ich war mir bis eine Woche vorher nicht sicher, ob ich es wirklich durchziehe, ob ich mir das wirklich auch alleine traue. Es ist aber dem Ganzen schon sehr viel Recherche vorhergegangen. Ich habe mit vielen Leuten, die schon in Melilla waren, mit Hilfsorganisationen zum Teil Kontakt gehabt. Und so ist das Ganze dann schlussendlich wirklich entstanden.
Wen triffst du? Auf welche Lebensrealitäten, auf welche Perspektiven triffst du auf dem Guru-Gu?
Also als erstes einmal auf die Polizei. Mhm. Das war was, was ich von Anfang an vermutet habe, was mir auch andere Fotografen, mit denen ich in Kontakt war, die vor Jahren dort waren, gesagt haben, dass das ein bisschen ein Thema ist, wo man aufpassen muss. Weil die Polizei und die Armee in Marokko eben versuchen, möglichst wenig Informationen von diesem Gebirgsmassiv hinauszulassen und die Leute, die da drin sind, eben auch abzuriegeln.
Also sagst du denen, bin ein Österreicher, Berg, geht schon?
Ja, so ungefähr habe ich mir das überlegt. Ich habe am Anfang gehofft, dass ich die Polizei nicht treffe. Am ersten Tag bin ich aber natürlich gleich mal in der Gruppe von Armee und Polizisten gelaufen. Und ich habe mir im Vorhinein eben eine Geschichte überlegt, die ich denen erzähle, die glaubhaft rüberkommt, damit ich eben da weitergehen darf.
Du durftest weitergehen. Worauf stößt du? Auf wen triffst du?
Als erstes habe ich mir mal versteckt, weil ich bin nach Melilla geflogen und habe mir gedacht, ich mache jetzt da so eine Story und genauso wie jede andere Story fotografiere das und das geht alles glatt. Und wie mir dann wirklich die Polizei aufgehalten hat, habe ich dann gemerkt, hey, da geht es eigentlich um was anderes als bei den Geschichten, die du normalerweise fotografierst. Mhm. Da geht es jetzt nicht darum, ob du im Sonnenuntergang den Skifahrer jetzt richtig ablichtest oder ob du für den Sponsor nur ein schönes Porträt oder irgendein Produkt fotografierst, sondern da geht es um viel, viel mehr. Und ich habe zum ersten Mal in dem Moment erst wirklich realisiert, welches Risiko ich da gerade eigentlich eingehe. Mhm. Ich bin dann weitergegangen, habe mich erst einmal versteckt, weil ich wirklich Angst gehabt habe, dass mir jetzt auch die Polizei folgt und mir sehr bewusst war, dass ich, wenn ich Flüchtlinge triff und die Polizei mir folgt, da ein irrsinniges Risiko für diese Flüchtlinge darstellt. Mhm. Ich bin dann immer versteckt, habe dann mehrere Stunden im Wald gesucht. Ich habe ungefähr im Vorhinein gewusst, wo sich die Lager befinden. Die Lager waren aber alle leer und komplett überwuchert und verwildert schon. Weil, wie gesagt, eben die größte Flüchtlingswelle dort inzwischen schon vorbei ist. Ich bin dann weitergegangen und habe dann wirklich nach mehreren Stunden einen kleinen Trampelpfad gefunden und zum ersten Mal in diesem ganzen Müll Schuhe. Und das war für mich dann die folgenden Tage immer so ein Zeichen, immer wenn ich Schuhe gefunden habe, in dem ganzen Müllberg dort, dann habe ich gewusst, das ist irgendwie ein Lager in der Nähe. Und so bin ich schlussendlich dann auch auf eine Gruppe aus Burschen aus Mali gestoßen, die dort in einem kleinen Lager hinter einem Grat, versteckt vor der Polizei, eigentlich in einem Haufen von Müll hausen.
Und was machen und was hoffen und was für eine Zukunft sehen?
Ich habe das selber relativ lange gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe. Ich habe so den Eindruck gehabt am Anfang, wie ich hinkommen bin, hey, die warten jetzt alle nur auf die eine Chance, dass sie über den Zaun nach Melilla kommen. Und sie sind so weit gereist, damit sie über diesen Zaun drüber klettern. Und für die gibt es kein Zurück. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass bei ganz, ganz vielen das gar nicht mehr der Fall ist. Wie eben bei dieser Gruppe, die ich da aus Mali getroffen habe. Da ist mir dann relativ schnell bewusst worden, dass die eigentlich sozusagen schon ein bisschen aufgeben haben. Dieser Zaun ist so stark gesichert, so hoch gesichert, so gefährlich auch für die, dass die, obwohl sie schon seit 3 Jahren weg sind von zu Hause aus Mali, das eigentlich gar nicht mehr versuchen. Weil sie sagen, da am Berg als quasi Obdachloser in einem fremden Land zu leben, ist trotzdem nur zum gewissen Teil besser als zu Hause in Mali, wo sie herkommen. Und das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Was ist da die Idee, was ist der Deal, wenn die das schaffen würden über diesen Zaun? Sind sie dann sozusagen safe ab dem Moment, wo sie spanischen Boden also spanisches Hoheitsgebiet auf marokkanischem Boden berühren?
Das ist eben die große Streitfrage bei dem ganzen Thema. Das Problem ist, dass sehr, sehr viele Flüchtlinge seit Jahren versuchen, diesen Zaun zu überklettern. Sehr, sehr vielen das auch gelingt. Gleichzeitig aber die spanischen und marokkanischen Behörden, diese Menschen, obwohl sie den Zaun schon überwunden haben und laut EU Menschenrechtskonvention eigentlich einen Asylantrag stellen dürften, dass sie die wieder zurück nach Marokko schieben, beziehungsweise weiter abschieben in andere Länder.
Du hast im Laufe einer Woche auf ab dann mehrere Gruppen getroffen von Menschen mit unterschiedlichen Geschichten. Wenn die sagen, hey Moritz, wie schätzt du das ein? Unsere Chancen? Wie schätzt du, wenn wir das schaffen, unser Leben ein in Europa, was antwortest du? Was hast du denen geantwortet?
Ich muss sagen, das ist mein Bild und das, was ich auf die Frage antworten würde, innerhalb dieser Woche sehr, sehr, sehr verändert hat.
Sag.
Ich bin ursprünglich hingeflogen, so mit dem Bild von Afrika als einen so dermaßen rückständigen Kontinent. Ein Bild, das viele bei uns, glaube ich, haben, dass Afrika das Land ist, wo man Weihnachten was hinspendet und so. Dass Afrika das Land ist, wo die Leute verhungern, dass Afrika das Land ist, wo man keine Perspektive hat. Und habe mich als Europäer selber so gesehen, als wäre es ein Land, wo irgendwie so alles gut ist. Und mit der Zeit habe ich irgendwie erkennen müssen, dass die Burschen, die dort sind, nicht die afrikanischen Hirtenjungen sind, wie es bei uns oft von Populisten behauptet wird. Sondern ich habe dort Studenten getroffen, ich habe Leute mit einer festen Anstellung oder zuvor festen Anstellung getroffen, ich habe Leute mit einer Berufsausbildung getroffen. Und das hat für mich irgendwie ziemlich was verändert, weil das Bild, das ich von Afrika gehabt habe, in dieser Woche sich komplett verändert hat. Und was für mich ganz wichtig war bei dem Punkt da, war, ich habe im Vorhinein Kontakt mit Flüchtlingen in Österreich auch gehabt, in Europa allgemein, und habe gemerkt, dass da das Bild der Flüchtlinge, das sie von Europa haben, zum Teil ein ganz anderes ist, als das Bild, das sie haben, wenn sie von zu Hause weggehen. Also um da kurz ein bisschen auszuholen, meine Freundin war vergangenes Jahr in Nigeria für ein Projekt und hat dort irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass das Bild, das die dort von Europa haben, so weit von der Realität abweicht. Da kommen so Sätze wie, oh, when you go back on Monday to Austria, what do you do? Und sie sagt drauf, I have to work. Und es kommt zurück, no, you're in Europe, you don't have to work. There's that much of everything. Und das hat für mich irgendwie relativ stark gezeigt, wie sehr das Bild wirklich davon der Realität abweicht. Und dieser Kontrast ist für mich nie so, nirgends so klar gewesen wie in Melilla an dieser Grenze.
Sag mir, du hast viele unterschiedliche Leute getroffen und du hast sie dann, wenn du dich von ihnen verabschiedet hast, was gibst du denen mit? Was hast du denen gesagt? Viel Glück, dass ihr es schafft? Oder?
Also, nachdem meine Französischkenntnisse leider ein bisschen unter jeder Kritik sind, ist es jeden Tag eigentlich auf den gleichen Satz, nämlich Bonne Chance, hinausgelaufen. Viel Glück, viel Erfolg. Und das war für sie irgendwie immer sehr schön zu sehen, dass ich so als Europäer, der da hinkommt, mit ihnen da im Dreck sitzt, ihnen viel Glück wünscht, wo ich ja eigentlich der bin, der jetzt in Form von einem Grenzpolizisten, einem Spanischen, verhindern will, dass sie reinkommen. Und gleichzeitig habe ich ihnen dann viel Glück gewünscht.
Moritz, neben dir liegt ein A5-Heft. Wir kennen das aus dem Schulunterricht. Es hat einen lila Einband, leicht abgewetzt, und es steht drauf Melilla 2019. Das ist ein Reisetagebuch. Es ist voll mit deiner Schrift, mit kleinen Karten. Wir durften es in editierter Form abdrucken und publizieren in der aktuellen Datumausgabe. Vielen Dank dafür. Wer von Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mehr darüber lesen will und die Fotos, die der Moritz gemacht hat, sehen will, auf 10 Seiten kann man das tun in der aktuellen Datumausgabe. Moritz, dir vielen Dank fürs Kommen, fürs Dortsein. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Ich hoffe, wir lesen mehr von dir.
Dankeschön.
Die Wette.
Und nun zur monatlichen Wette. Ich wette mit Ihnen, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass Frau Pamela Rendi-Wagner mindestens bis zum 1.11.2020 Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs bleibt. Sollten Sie anderer Meinung sein, nämlich dass Frau Rendi-Wagner vorher, vor dem 1.11. das Amt abtritt oder es ihr abgetreten wird, dann schreiben Sie mir auf kosmos@datum.at. Was ist der Wetteinsatz? Wie jedes Mal ein Datum-Jahresabo. Das bedeutet, bleibt Frau Rendi-Wagner bis zum 1.11. SPÖ-Chefin, habe ich gewonnen und Sie schenken einer Person Ihrer Wahl ein Jahresabo. Sollte sie bis dahin, bis zum 1.11. abtreten, dann schenke ich Ihnen oder einer Person Ihrer Wahl ein Abo. In diesem Sinne, Freundschaft. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das war's mit der Februar-Episode unseres Podcasts Datum Kosmos. Eine sehr reichhaltigen Episode. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie unseren Podcast. Sagen Sie es weiter. Wenn es Ihnen nicht so gefallen hat, schreiben Sie mir auf kosmos@datum.at, was Ihnen denn nicht so gefallen hat, beziehungsweise was wir in Hinkunft verbessern können. Und ich hoffe, wir haben Ihnen auch ein wenig Lust gemacht auf die Lektüre unseres Magazins. Wenn ja, Sie können es auch abonnieren unter datum.at/abo. Bleibt mir noch, mich zu bedanken bei unseren heutigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern sowie bei der Audioboutique Hörwinkel und dort speziell bei Peter Kollreider. Ich wünsche Ihnen ein gutes, ein schönes Monat und wir hören, wir lesen einander auf der anderen Seite der Zeit.